was heißt Bildung und Wissen abseits vom Male Gaze in Academia, dann ist natürlich so ein Women's College ein sehr besonderer Ort, um so eine Rede auch zu halten.
Ist ein bisschen wie mit Halsweh. Ja, also was witzig ist, weil mir geht ja sonst immer alles sofort unter die Haut. Ja? Aber es gibt einfach zwei Dinge in meinem Leben, für die ich sowas von überhaupt nicht anfällig bin. Ja, also erstens Meritokratie, ja? Und zweitens Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen. I don't know. These two things. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Ich wollte es nur
okay,
dazu
wenn
gesagt
wenn ihr was
haben.
Auf der Folge mitnimmt, dann
dann das bitte.
Wenn wir dann genau das gleiche in Frauengeschichte machen, dann haben wir ein Problem. Weil dann reproduzieren wir ja quasi Männergeschichte nur auf Frauenkörper. Und dann ist es ja keine subversive und verändernde Geschichte. Und das, was wir vielleicht eigentlich bräuchten.
Wir steigen ja heute direkt nach unserem Butler-Hangover ein bisschen ein, oder? wobei nur ganz kurz kommen wir aus Butler raus, glaube ich, heute, weil dann in der nächsten Folge müssen wir sofort wieder einsteigen.
Ja, wir kommen nicht weg vom Butler. Wie kann das nur passieren?
Komisch, oder?
Ja, ich verstehe es auch gar nicht. Nein.
Also irgendwie ist diese Folge so ein bisschen, also sowohl thematisch als auch für mich persönlich so ein bisschen so eine Brückenfolge oder vielleicht eine Lückenfolge, um es vielleicht genau zu sagen. Es war so witzig, ich wollte jetzt sagen vor ein paar Wochen, aber das ist noch nicht so lange her, ich glaube vor ein paar Tagen oder einer Woche oder so habe ich auf Insta mal eine Story gepostet, eigentlich zu Leerzeichen, weil... wie das halt immer so ist. Ich habe irgendwelche random Erlebnisse im Alltag und dann habe ich halt 7 Tage philosophische Gespräche mit mir selbst darüber, weil mich das eine zum anderen bringt. Und dann, also das war einer dieser Tage, wo ich halt urviel für die Arbeit halt korrigieren musste, also so SchülerInnen-Texte korrigieren musste. Und ich weiß nicht warum, aber heutzutage das Allerschwierigste beim Texteschreiben sind offenbar diese Leerzeichen. Die sind einfach überall.
Entschuldigung, warte.
Na, servus, Kaiser. Bist du vorgewarnt, dass bei euch eingebrochen wird?
Ja, nein. Ich habe schon gesagt, sonst kommen sie ins Schlafzimmer. Unsere Nerven.
Naja, aber was können sie dafür, wenn da draußen arbeiten, passieren?
Ja, es ist nur immer aus dem Nichts. Stürmen sie beide zur Tür. Ja. So, jetzt sind sie wieder bei mir.
Sehr
jetzt
gut.
Kannst du weiterschauen.
Beruhigt. So, jetzt bin ich in meine eigene Lücke gefallen. Gedanklich. Es fängt super an, die Folge heute. Lücken setzen im Text ist anscheinend extrem schwierig. Also die tauchen in diesen SchülerInnen-Texten immer an allen möglichen Stellen auf, wo sie nicht auftauchen sollen. Ja, also zum Beispiel vor Punkten, oder? Da ist der Satz ist aus, dann kommt ein Leerzeichen und dann Punkt. Oder vor Doppelpunkten oder so. Und ich denke mir, und dann zieht sich bei mir immer alles zusammen. Ich kriege richtig Gänsehaut, ja, wenn ich das lese. Mhm. Das heißt, ich muss dann, bevor ich die Texte korrigieren kann, also inhaltlich quasi korrigieren kann, muss ich zuerst einmal das Layout vereinheitlichen und all diese Lücken rausnehmen, oder? Und diese Lücken passieren halt auch dann zwischen, aber das passiert allen, oder? Ja, ich meine, du schreibst und bist halt schnell beim Tippen und dann hast du halt doppelte Leerzeichen zwischen den Wörtern oder sowas.
Deswegen habe ich immer die Einstellung bei Word mit den Punkten und dem, dass ich wirklich sehe, was da passiert.
Ja, genau. Stimmt, aber das machen meine SchülerInnen halt nicht. Genau, und dann muss ich halt immer so viel Zeit halt auch investieren, damit ich überhaupt den Text erstmal anschauen kann, bevor ich ihn dann halt bearbeiten kann. Und da bin ich halt drauf gekommen, dass ich halt irrsinnig so sensibel auf diese ganzen Lücken bin, weil das war halt auch beim Arbeiten, ist bei mir immer so. Ja, also ich komme immer, ich schaue mir immer eh schon so kleine Ausschnitte der Welt sozusagen an, aber dann finde ich halt immer dort auch noch wieder eine Lücke und kann dann wieder sagen, ja okay, aber da passiert ja wieder eine Auslassung. Verletzung oder da passiert ja wieder eine Marginalisierung und dann schaue ich mir die an und da passiert wieder das Gleiche. Also ich zoome dann immer so weit rein, bis dann halt extrem viele kleine Mini-Lücken überall entstehen. Und das war genau in der Zeit, wo wir uns überlegt haben, was wir als nächste Folge machen sollten, oder? Und dann habe ich gedacht, genau, nächste Lücke, was machen wir jetzt da rein? Und dann, total interessant, ja, also für alle, die sich erinnern an unsere Ahmed-Folge zum Survival Kit, Feminist Killjoy Survival Kit. Die Jessica und ich, wir haben zu Hause Bücherregale und Bücherstapel, die nicht zum Lesen da sind, sondern zum dran vorbeigehen. Und an so einem Stapel bin ich vorbeigegangen und dann habe ich dort diesen Sammelband von Adrienne Rich rausgezogen. Also diese Essential Essays, die da rausgegeben wurden. Und dann habe ich gedacht, okay, gut. Das füllt jetzt unsere Lücke, weil dann bin ich halt von Butler zu Feminismus, dann Frau, was ist denn Frau, was? Frau, Feminismus, Leerstellen, Heterosexualität, Heteronormativität, oh, what the heck ist eigentlich Sexualität? Genau, also wir sind jetzt von Butler gekommen, haben uns vor allem in den letzten Folgen so ein bisschen auch angeschaut, was ist das Problem am Feminismus und was ist vielleicht das Problem am feministischen Subjekt? Was bedeutet Frau? Wo sind da Leerstellen? Und genau da hängen wir jetzt heute und schauen uns das Ganze vielleicht mal von einer anderen Perspektive ein bisschen an. Aber um nochmal so ein bisschen einen genaueren Überblick zu haben, woher wir kommen, magst du kurz zusammenfassen, was wir bei der letzten Butler-Folge.
Der letzten Doppelfolge.
Eigentlich war das schon wieder eine Doppelfolge, genau.
Ja, also weil die war wirklich eine Doppelfolge. Da haben wir zwei Folgen gehabt, in denen wir über Gender Trouble und Body Start Matter gesprochen haben. Mhm. Und wenn ich es ganz richtig im Kopf habe, dann ging es in der zweiten Folge mehr um die Materialisierung und das Subjekt. Mhm. Genau, aber man kann die beiden Folgen sowieso nicht trennen. Also grundsätzlich, ein paar Sachen werden jetzt nochmal wieder aufkommen, sowas wie Intelligibilität. Richtig. Also in der ersten Folge haben wir ja quasi so die Stichwörter geklärt und in der zweiten ging es dann nochmal tief rein, zum Beispiel eben in Subjekt und zum Beispiel in Materialisierung, was das heißt, jetzt wirklich auf konkrete feministische Fragen bezogen. Mhm. Und so ein bisschen machen wir da ja heute weiter. Mhm. Ne? Also wir gucken uns ja nicht nur an, was war der Diskurs vor und um Butler herum, auf den Butler sich natürlich auch ein bisschen bezieht, sondern was heißt das, also was bedeutet das eigentlich, wenn man die Kritik von Butler denkt und wie kann man dann halt nicht mehr feministisch denken? Mhm. Ja. Und ein anderer Gedanke noch, den ich noch aussprechen will, ich habe natürlich den gleichen Essayband von Nightwing Rich gerade neben mir liegen.
Natürlich.
Das schöne blaue Buch mit den gelben Schrift da drauf. Und es ist ja total witzig, dass wir uns zwei Texte ausgesucht haben, für jetzt und für bald, die direkt hintereinander im Buch sind, in einem einzelnen Unterkapitel.
Richtig, richtig. Ja. Die entscheidende Verschiebung, würde ich jetzt mal sagen, die wir bei Butler haben und die wir auch besprochen haben in den letzten Folgen, war halt nicht zu fragen, was ist denn eigentlich dieses feministische Subjekt oder vielleicht, um es nochmal jetzt ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen genauer ausdrücken, weil eigentlich ist es ungenauer, aber um ein Wort zu verwenden, das heute eben im Zentrum stehen wird, in der heutigen Folge auch, ja, was ist denn Frau? Was bedeutet das, ja, Woman zu sein? Sondern hinzugehen zur Frage, unter welchen Bedingungen wir überhaupt irgendjemand sein können. Ja, also unter welchen Bedingungen sind wir jetzt zum Beispiel als Frau lesbar, ja, als feministisches Subjekt, ja, um es jetzt nochmal aufzumachen, ja, auch handlungsfähig und vielleicht auch als Wissenssubjekt ernst zu nehmen.
So, ich muss mal kurz die Hunde ins Schlafzimmer bringen.
Ja, ist in Ordnung.
Wir sind sofort wieder da. Oh, so. Passt.
Passt. Heute werden wir an diese Frage auch anschließen, und zwar aus dem blauen Buch, das wir angesprochen haben, mit einer Rede von Adrienne Rich. Und zwar ist das eine Abschlussrede gewesen, 1979 hat sie die gehalten an einem Frauencollege. Und der Titel der Rede lautet, ja, What does a woman need to know? Ja, und die Frage, mit der Frage bezieht sich jetzt nicht auf, ja, also nicht im Sinne von, ja, wie nutze ich mein Studium am besten, bla bla bla. Ja, also es geht da jetzt nicht um Skills oder um Selbstoptimierung oder Networking oder sowas, sondern sie fragt nach Selbstdefinition. Ja, also was muss eine Frau ihrer Meinung nach wissen, um ein selbstbewusstes, sich selbst definierendes menschliches Wesen zu werden. Ja, also sie drückt das aus mit self-conscious, self-defining human being, sagt sie. Ja. Aber bevor wir diese Frage gleich gemeinsam beantworten werden, vielleicht noch ein paar Worte über diese Rede selbst, über den Kontext, in dem sie gehalten worden ist und über ihre Sprecherin. Jessica, wer war denn eigentlich Adrienne Rich?
Also Adrienne Rich ist, wir haben, also vielleicht sollte man, der Titel des Bandes, dieses blauen Buches, den wir neben uns haben, hilft da vielleicht sogar ein bisschen, weil die Zwischenüberschrift zwischen dem Namen Adrienne Rich und Essential Essays ist Culture, Politics and the Art of Poetry, also Kultur, Politik und die Kunst der Poesie. Mhm. Und da klingt schon so ein bisschen an, was die Frau gemacht hat, nämlich Texte schreiben.
Alle möglichen.
Genau. Ich habe mir in meine Notizen geschrieben, sie ist quasi das, oder eins der Pendants zu Audre Lorde, aber in weiß. Was natürlich wichtig ist, deswegen sage ich das dazu. Aber die waren ja auch Zeitgenossinnen und haben einen sehr, sehr ähnlichen Lebensweg auch hinter sich in Bezug auf Texte und in Bezug auch auf Sexualität. Ja. Nicht jetzt natürlich in Bezug auf Race, und das wird auch noch relevant, aber in Bezug auf viele andere Sachen und auch in Bezug auf Disability. Also es sind echt einige Parallelen und sie kannten sich auch gut und haben auch teilweise gleichzeitig irgendwelche Preise gewonnen. Und sie hatten beide auch ein sehr ähnliches Verhältnis zu Academia, also so eine On-Off-Beziehung.
Ja,
ja. Genau, weil wie Audre Lorde auch, war Adrienne Rich zunächst lange Jahre mit einem Mann verheiratet. Mhm. Der war Harvard-Professor und so ist sie auch eigentlich immer in der Nähe von Academia geblieben, auch wenn sie in der Zeit, also in den 50ern und 60ern, als sie da mit ihm verheiratet war, hauptsächlich geschrieben hat, und zwar eben außerhalb von Academia. Sie wurde dann 1970 verwitwet und hat dann quasi ihre lesbische Identität gefunden und hatte dann ab 1976 die erste langjährige Beziehung mit einer Frau und hatte das auch bis zu ihrem Lebensende, die gleiche Beziehung. In den 60er Jahren ist sie dann, weil die auch eben im New England in den USA gelebt hat, als dann auch viel auf den Straßen und in den Unis passiert ist, ist sie dann auch politisch geworden und hat nicht einfach nur persönliche Texte geschrieben, wie es vorher der Fall war in den 50ern, sondern wirklich auch politische Texte. Mhm. Und zwar sowohl poetische Gedichte als auch Prosa war, genau. Ey, mich verwirrt das auf Deutsch immer so, weil Poesie und Prosa sind für mich viel zu nah beieinander.
Sprache ist blöd.
Ja, vor allem so Lehnwörter. Oh Mann, aber dazu lese ich gerade, es ist wunderbar. Kennst du das Buch Babel von R.F. Kuang?
Ich kenne es, aber ich habe es nicht gelesen. Ne?
Genau, ich habe es jetzt erst gerade gelesen. Ich sage es nur deswegen, weil da geht es natürlich um Übersetzung und da geht es um Magie. Und die Magie wird dadurch entfacht, dass Wörter zwar übersetzt werden können, aber dass immer natürlich ein Rest übrig bleibt. Deswegen müssen wir unbedingt drüber reden, wenn wir über Derrida sprechen. Ja. Aber das, was quasi nicht geht, das ergibt dann so ein bisschen an Zauberkraft sozusagen, womit man dann Dinge machen kann. Und das passiert ganz häufig, das bin ich gerade drauf gekommen, bei Lehnwörtern, die aber nicht genau das gleiche sind, wie das Wort aus der Sprache, aus der sie kommen. Ja. Sorry. Ich habe vor einer Stunde noch das Buch gerade weitergelesen. Es geht jetzt nicht aus dem Kopf raus.
Na gut, es kommt wieder, haben wir ja eh schon genau. gesagt. wenn der da kommt, kommt dieses Buch auch wieder.
Genau. So, also wie gesagt, 60er Jahre politisch aktiver, 70er Jahre kamen dann eben diese Themen auch zu Weiblichkeit und lesbischer Identität auf, eben mit auch der eigenen Selbstfindung in dieser Zeit. Und wie ich schon gesagt habe, gab es immer diese On- und Off-Stellen an der Uni. Und die Rede, die wir uns heute anschauen, war quasi eine, so eine offizielle Rede, als ihr der einen Ehrendoktortitel verliehen wurde vom Smith College. Und kurz der Kontext des Smith College, ich weiß nicht, ob du es gerade vorhin schon gesagt hast, ist ja eine der 7 bekanntesten Women's Colleges in den USA, also die auch wirklich so eine längere Geschichte haben, Mitte des 19. Jahrhunderts, wirklich eine der ersten Universitäten, an denen Frauen überhaupt studieren konnten. Und das macht natürlich auch noch was mit dieser Rede, also gerade wenn es darum geht, was heißt Bildung und Wissen abseits vom Male Gaze in Akademie, dann ist natürlich so ein Women's College ein sehr besonderer Ort, um so eine Rede auch zu halten.
Genau. Das bringt uns wieder zurück zum Titel der Rede, ja. Weil wir erinnern uns, ja, hat sie die Rede genannt, What Does a Woman Need to Know? Ja, also sie spricht natürlich hier Frauen an und sie verwendet auch den Begriff im Titel. Und interessant ist an der Rede ja, finde ich, auch ein bisschen so der Aufbau, weil es gibt eigentlich gar kein großes Blabla vorneweg, sondern sie kommt sofort zur Beantwortung der Frage eigentlich fast. Ja. Also was muss eine Frau ihrer Meinung eigentlich wissen? Sie sagt, Wissen über die eigene Geschichte braucht sie. Sie braucht Wissen über den politisierten weiblichen Körper. Sie braucht ein Wissen über die schöpferische Arbeit von Frauen in der Vergangenheit. Und sie braucht Wissen darüber, wie Frauen anonymisiert, zensiert, unterbrochen, entwertet worden sind in der Vergangenheit. Und da merkt man jetzt schon, ja, das ist jetzt kein Standardbildungsprogramm, das sie hier runterrattert, ja, sondern das erinnert so ein bisschen auch an das, was wir auch in früheren Folgen schon manchmal als Überlebenswissen bezeichnet haben. Also man merkt auch bei ihr hier, weil es viel hier um Vergangenheit geht, ja, es ist auch ein genealogisches Wissen. Ja, und vor allem, wir werden später dann hören, ja, ein Gegenwissen. Und bevor sie da jetzt in ihre Argumentation geht, um das halt nochmal ein bisschen so auszuarbeiten und zu erklären, was sie damit meint, ja, tut sie noch was ganz Wichtiges. Erstens etwas Wichtiges für ihre Rede und zweitens etwas Wichtiges für unsere Kritik an der Rede dann später. Ja, weil das, was sie macht, auf den ersten Blick jetzt ausschauen könnte, wie so ein bisschen falsche, unter Anführungszeichen, Bescheidenheit, also etwas, was man sagt quasi, weil man denkt, man müsste es dazu sagen, ja, aber es ist eigentlich bei ihr Methode. Und zwar benennt sie ganz am Anfang ihre eigene Position. Also sie sagt, alles, was sie ab jetzt sagen wird, kommt von einer Frau mit Class and Skin Color Privilegien. Ja, als von einer Uni-Absolventin, von einer Radcliffe-Absolventin. Sie bezeichnet sich selber ja als a father's favorite daughter. Und wie sie auch sagt, also sie bezeichnet sich dann auch selbst als eine Frau, die lange Zeit Token-Frau war. Was das bedeutet, das erkläre ich später noch einmal genauer. Darauf geht sie dann auch in der Rede noch genauer ein. Das ist sozusagen nicht jetzt dieser Vorspann, diese Einleitung zu ihrer Rede, sondern das ist wirklich auch ihre Methode, die sie selbst anwendet, schon mal vorgeführt, ja, wie sowas ausschauen könnte. Ganz, ganz kurzer Hinweis, weil das wird auch später noch einmal kommen. Ja. Natürlich, sie spricht hier Frauen an. Sie verwendet den Begriff Frauen und dieser Begriff wird auch durch die Rede hindurch nie analysiert, problematisiert, angeschaut. Das ist einfach, der Begriff ist der Begriff und wir kommen später nochmal darauf zurück.
Ich musste nur dran denken, in deiner Zusammenfassung von um was es geht. Das wäre eigentlich der perfekte Werbespruch für das Buch Beklaute Frauen von Leonie Schüller gewesen.
Total, oder?
Ja, ich habe gerade gedacht, warte, irgendwie kommt mir das bekannt vor.
Siehst du, was der Zufall manchmal bringt? Ja. Ich mache hier Werbung ja. für andere Bücher, super. Naja, solange es gute Bücher sind, ist es mir egal. Genau. Also eigentlich haben wir jetzt damit eh schon alles gesagt, um quasi in die Argumente einzusteigen, die Rich dann aus dieser Selbstverortung und dieser kurzen Zusammenfassung jetzt, die ich gegeben habe, entwickelt. Kurz vielleicht aufgezählt und dann werde ich im Detail noch auf alle drei eingehen. Ja, also erstens sagt sie, Bildung ist nicht neutral. Punkt aus. Ja, also sie sagt, Unwissen, ja, um das geht es ja auch hauptsächlich, Unwissen wird hergestellt. Und genau darin, in dieser Herstellung...
Jetzt hat es geklingelt. Was ist denn heute los? Warte mal kurz. Okay, gut. Der Bauarbeiter wollte, dass ich die Schuhe im Gang stelle. Ach so.
lauter wichtige Sachen heute, die uns unterbrechen.
Ja. Naja, der weiß jetzt, was ich im Meeting habe.
Was haben wir gesagt, ja? Also das erste ihrer Argumente ist, Bildung ist nicht neutral. Ja, also Unwissen, sagt sie, wird hergestellt und genau darin stabilisiert sich eben Macht durch diese Herstellung von Unwissen. Nummer zwei, sagt sie, gebildete Frauen werden jetzt strategisch dazu eingesetzt, um das System zu stabilisieren. Und das nennt sie eben Tokenismus, also das, was ich vorhin schon mit der Tokenfrau kurz angesprochen habe. Und darauf werde ich auch noch später zurückkommen. Und irgendwie so ein bisschen dazwischen liegt dann eine methodische Brücke. Ja? Das nennt sie Debriefing. Ja, sie sagt, ja, die Frage quasi, ja, was eine Frau jetzt tun muss oder tun kann, ja, wenn sie diese beiden Dinge eingesehen hat, also wenn sie diese beiden Dinge verstanden hat, dass es kein neutrales Wissen gibt und dass Frauen mit einem bestimmten Wissen auch strategisch eingesetzt werden können, um ein System zu stabilisieren, das nennt sie dann Debriefing. Aber wir gehen alles der Reihe nach durch. Wir fangen an mit der Neutralität, die es nicht gibt. Also da beginnt Rich mit ihrer Argumentationslinie. Und das ist auch ein Punkt, der uns eigentlich nach, jetzt müsste ich zählen, aber ich glaube 25 Folgen Sprache macht Geschlecht, ja, eigentlich auch nicht mehr sonderlich überraschen sollte.
Ja, was? Also Wissen ist nicht neutral?
Also Rich sagt, eine Frau müsste wissen, ja, wie scheinbar natürliche Zustände sich durchgesetzt und institutionalisiert haben, um Frauen ihrer Macht zu berauben quasi. Ja, und diese Zustände, die nennt sie jetzt erstmal hier ein bisschen unkommentiert. Ja, ich verweise auf die folgende Folge, auf die nächste Folge. Ja, aber diese Zustände nennt sie erstmal Heterosexualität und Mutterschaft. Das sind so ihre zwei Beispiele. Und damit erreicht sie eben zwei Dinge gleichzeitig. Ja, zuerst mal entnaturalisiert sie hier diese beiden Zustände, weil sie eben sagt, die werden durchgesetzt und institutionalisiert. Ja, also es sind bei ihr nicht, also weder Mutterschaft noch Heterosexualität sind bei ihr sowas wie private Entscheidungen, ja, oder biologische Tatsachen oder was auch immer, ja, sondern es sind öffentliche institutionelle Gefüge eben. Ja, also Dinge, die eigentlich wie Natur aussehen, aber nur deswegen, weil sie so tief in die kulturelle Selbstverständlichkeit eingeschrieben worden sind, dass sie eben kaum noch erklärungsbedürftig sind. Ja, und Rich sagt dann, ja, ohne dieses Wissen leben eben Frauen im Unwissen über den kollektiven Kontext und bleiben dadurch eben anfällig für Projektionen. Ja, also nicht nur im Privaten, sondern überall dort, wo, sie nennt das eben Männerfantasien, als Bilder von Frauen zirkulieren. Ja, in der Kunst, in der Literatur, eben in der Wissenschaft, ja, in den Medien, auch in den sogenannten humanistischen Fächern eigentlich. Und sie sagt, das ist ganz wichtig, um dieses Entnaturalisieren quasi ein bisschen noch zu erklären, ja, im Wortlaut schreibt sie, not anatomy, but enforced ignorance has been a crucial key to our powerlessness. Ja, und das ist jetzt, das ist schon eine massive Verschiebung hier. Ja, also sie sagt, nicht der Körper ist das Problem, das hergestellte Nichtwissen ist das Problem. Ja, das ist ein bisschen so ihr konstruktivistischer Ansatz, der da durchklingt. Ja. Und hergestellt, also konstruiert, ja, heißt halt organisiert, institutionalisiert und aufrechterhalten. Und darauf folgt dann ihre ganz konkrete Neutralitätskritik. Ja, also explizit greift sie hier einfach die Selbstbeschreibung der Wissenschaften an, ja, dieser etablierten Wissenschaft. Also sie sagt, Wissenschaft hätte Frauen hartnäckig quasi aus der Praxis des Wissenschaffens ausgeschlossen. Ja. Sich selbst, ja, als objektiv und wertfrei dargestellt und gleichzeitig eben dann feministische Studien oder diesen feministischen Blick, ja, als quote-unquote unscholarly, ja, biased oder eben ideologisch markiert. Ja, und das ist eine klassische Strategie, ja, das eigene neutral zu setzen und das andere als interessengeleitet. Ja, und was Rich hier macht, sie dreht den Spieß nicht unbedingt um, ja. Sie hebt die Dichotomie auf, ja. Also sie sagt, es gibt überhaupt keine Neutralität in Kultur, whatever, ja. Alles Wissen, alle Gelehrsamkeit, Kunst, whatever, ist ideologisch. Ja, auch das, und jetzt kommen wir zurück auf den Kontext, ja, der Rede an einem Frauencollege. Auch das, was wir an einem Frauencollege lernen, ist nicht automatisch feministisch, nicht automatisch wertfrei. Es ist jetzt natürlich nicht vollständig, aber halt weitgehend geprägt von der Ideologie weißer männlicher Vorherrschaft, sagt sie. Quasi ein Konstrukt, jetzt sind wir wieder zurück beim Konstruieren, ein Konstrukt männlicher Subjektivität. Und da, verbindet sich eben bei Rich eben eine Methode. Ja, wir haben es schon von Anfang an den Begriff gedroppt, ja, Leerstellen lesen. Das ist ihre Methode. Ja. Sie sagt, dass das Schweigen, die leeren Stellen, theoretisch eigentlich die Sprache selbst, also mit ihrer systematischen Auslassung des Weiblichen, das ist ja bei ihr der springende Punkt, ja, sagen genauso viel wie der Inhalt. Ja, und sobald wir gelernt haben, auf das zu achten, was ausgelassen wird, also diesem Ungesagten zuzuhören, die Muster dieser etablierten Wissenschaft mit dem, was sie ein Outsider's Eye nennt, zu studieren. Erst dann beginnen wir eigentlich zu sehen, wie da eine Ordnung bestimmte Inhalte möglich macht und andere Inhalte unmöglich macht. Also so viel jetzt erst einmal zum Thema Neutralität. Ja, wir kennen uns mittlerweile ja aus. Ich glaube, wir müssen nicht mehr ganz so viel dazu sagen. Ja, also Neutralität ist das, oder das, was als neutral gilt, ja, sagen wir ja auch immer. Das ist jetzt natürlich ganz eng mit Macht verknüpft. Ja, und auch bei Rich, sie setzt sich in ihrer Rede wirklich mit dem Begriff, mit dem Wort Macht auseinander. Sie sagt, das Wort Macht ist ja für Frauen jetzt nicht besonders bequem, sage ich jetzt mal so, hochgradig besetzt. Ja, also sie sagt, lange Zeit war das Wort einfach assoziiert primär mit Gewalt, mit Waffenanhäufung, mit brutaler Anhäufung von Reichtum, von Ressourcen. Ja, also mit Macht, die auf Kosten anderer operiert. Ja, auch von Frauen und Kindern. Und dann sagt sie, und jetzt muss ich einen Begriff verwenden, aber wir denken uns zurück in die 70er und verstehen den jetzt mal aus dieser Perspektive raus, was nicht funktioniert. Wir haben das auch schon oft aber ich muss, ja, also wenn wir Rich in den Kontext eines radikalen Feminismus setzen, ja, jetzt nicht so, wie wir vielleicht heute drüber sprechen würden, weil sich da auch die Begrifflichkeiten verschoben haben und einfach auch die politischen Interventionen verschoben haben, ja, aber sie sagt, radikaler Feminismus hat lange daran gearbeitet, Macht anders zu denken als das. Ja, nicht jetzt als Ressource, die wenige horten oder horten können, sondern als das, was an der Wurzel, also wirklich an der Wortwurzel, ja, der Bedeutungswurzel des Wortes selbst steckt, ja, posse, potere, französisch pouvoir, ja, also die Fähigkeit zu können, zu schaffen, ja, Energie freizusetzen, die in Verbindung entsteht und nicht in Isolation. Ja, also quasi so in die Richtung von Transforming Power, oder? Und dann, jetzt kommt der springende Punkt, und dann sagt sie, es gibt noch eine dritte Bedeutung von Macht. Ja, für sie. Mhm. wahrscheinlich gibt es noch sehr viel mehr. Aber sie sagt, die dritte Bedeutung für sie ist, Macht als eine, die Frauen angeboten wird, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Ja, und diese Macht, diese dritte Form, die nennt sie Tokenismus. Bevor ich jetzt erklären kann, was sie mit Tokenismus meint, muss ich jetzt noch eine Brücke schlagen, ja, aber eigentlich auch eine Brücke, die sie selbst schlägt in der Rede. Rich sagt, selbst wenn wir Bildung als Privileg sehen oder Anerkennung, wenn Bildung ein Privileg ist, kann uns diese Bildung hineinziehen in eine Art von Bildung, die uns Wissen über uns selbst als Frau verweigert. Das ist quasi ihr Schluss aus dem Ganzen. Ja. Und deswegen ist auch ihr Appell, ja, man soll sich nicht nur bilden, ja, man soll sich neu bilden. Und nicht nur Inhalte übernehmen, sondern sich quasi, und jetzt kommt dieses Wort, ja, sich debriefen, ja, sich von, sie nennt das, ja, false messages, ja, also von diesen falschen Botschaften der eigenen Ausbildung, quasi debriefen, entfernen, die überdenken und neu denken, ja, und zu diesen falschen Botschaften zählt sie zum Beispiel, ja, die Aussage, dass Frauen sich ja eigentlich nie nach Macht oder nach Lernen gestrebt hätten, ja, zum Beispiel. Mhm. Oder die Aussage, ja, Frauen wären einfach biologisch oder psychologisch dazu bestimmt, Männern zu dienen und Kinder zu produzieren. Mhm. Nein.
Ich muss nur gerade, vielleicht bevor du auch dann weitergehst, die ganze Zeit daran denken an, ich meine, ich beschäftige mich ja seit 5 Jahren mit der Frage nach Mädchenbildung, vor allem im kolonialen Kontext und im postkolonialen Kontext. Und ich habe irgendwann mal auch einen Instagram-Post dazu gemacht, zu der Frage, was heißt es eigentlich, wenn wir global Bildung für Mädchen fordern? Und damit denken, das wäre halt reines Empowerment. Und das wird ja ganz häufig so gehandhabt. So, da diese alle Probleme werden gelöst, wenn wir nur gescheite Bildung für beide Geschlechter haben. So, das wird ja dann immer wieder gedacht. Ja. Und das ist halt quasi nicht die Lösung, weil die Frage ist ja, welche Art von Wissen soll denn an bestimmte Personen herangegeben werden? Und ist das vielleicht eingebettet in bestimmte koloniale, patriarchale, was auch immer, Strukturen, die nur dann auch eine bestimmte Handlungsmacht in einem bestimmten System, das wiederum Unterdrückung erzeugt, ermöglichen. Also was gewinnen wir überhaupt, wenn wir Schulen nach einem bestimmten kolonialen Vorbild schaffen, in der eine bestimmte Art von Wissen auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen wird? Ist das denn dann wirklich emanzipatorisch?
Ja.
Und das wirft natürlich alles über den Kopf, was wir seit 100 Jahren über Empowerment und, und Bildung und wofür geben wir denn Geld in irgendwelchen Patenschaften im globalen Süden gelernt haben, nicht um irgendwelche Schulen zu bauen. Ja, aber was heißt das überhaupt, da Schulen zu bauen?
Ja.
Genau. Ja. Und das ist ja das, was von Rich ja auch sozusagen mit kritisiert wird, jetzt nicht im spezifischen Fall, aber de facto ist es ja die Frage danach, was heißt überhaupt Bildung, wenn sie in Strukturen eingebettet ist, die wir nicht erkennen innerhalb dieser Bildung. Und wenn diese Bildung nicht, genau, das nicht selbst in die Lens nimmt, in die eigene Perspektive mit einnimmt. Genau.
Ja, total. Also sowohl das auch nämlich, und ich glaube, das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir halt, in dem sich Rich halt selber befindet, oder in dem sich, in das sich Rich selber geschrieben hat, glaube ich, und in dem wir auch uns befinden, wenn wir Rich heute lesen, weil auf der einen Seite, ja, genau darauf weist sie hin. Ja, und das ist auch das, was sie noch als letzten Punkt in der Rede, glaube ich, nennt. Ja. Also ich bin nicht sicher, ob es der letzte Punkt ist, aber es ist ein Punkt, den sie nennt, nämlich dass Frauenerfahrung generell einfach nicht zentral gesehen wird für menschliche Erfahrung. Und das ist quasi auch noch so ein Kritikpunkt, den sie da anbringt. Andererseits ist genau das, also dieses Debriefing von diesen quote-unquote false messages, auch ein Punkt, der, glaube ich, an Rich kritisiert worden ist und den ich auch einsehe, weil dann gesagt worden ist, wenn ich mich so sehr darauf fokussiere und alles als false message abstemple, dass quasi nicht meiner persönlichen Erfahrung als, ich sage jetzt Frau, ja, entspricht, dann laufe ich ja auch Gefahr, andere Perspektiven zu marginalisieren und auszuschließen. Und genau das ist der gefährliche Punkt. Und das, was du eben angesprochen hast, dass ich nicht sagen kann, nur weil ich das für mich aus meiner Erfahrung als wichtiges Wissen ansehe, muss das noch lange nicht heißen, dass das an einem anderen Ort auf der Welt als genau gleichwertiges, ja, oder wertiges ist ja das auch das falsche Wort, aber useful Wissen für Frauen gelten muss. Mhm. Und ich glaube aber, dass das ist zumindest einer der Kritikpunkte, die auch Rich selber reflektiert hat und eingesehen hat und auch im Nachwort, um ehrlich zu sein, von dem zweiten Artikel, den wir gelesen haben, reflektiert. Also da muss man einfach aufpassen, dass eben, wir kommen später nochmal darauf zurück, ja, dass durch diese eigene Methode, durch das eigene Aufbauen des Arguments nicht erst wieder Lücken entstehen, die man eigentlich selber nicht beabsichtigt. Genau, aber
Tokenism, glaube ich.
Genau, jetzt kommen wir zu Tokenism, ja, weil jetzt können wir, glaube ich, Tokenism verstehen. Ja. Rich spricht ja eigentlich von Female Tokenism, also um genau zu sein. Ja, und damit meint sie, dass jetzt Macht, also im Sinne von einem stabilen, von einem gut bezahlten, prestigeträchtigen Job, ja, einer prestigeträchtigen Position, der großen Mehrheit von Frauen vorenthalten wird. Aber dann doch einigen wenigen angeboten wird, damit so wirkt, als könnte jede, unter Anführungszeichen, wirklich qualifizierte Frau in dieser Gesellschaft Zugang erhalten zu Dingen wie Führung, Anerkennung, Belohnung und so weiter. Ja, also wenn du dich anstrengst, dann kannst du das zu was bringen. Ja, zu was bringen, frage ich mich dann immer. Weil ich
genau, zu was überhaupt. Ja, genau. Was ist dieses Was?
Aber ich glaube, ich bin einfach extrem unanfällig für so klassische Karrierefragen. Mhm. Vielleicht ist es auch mein Problem, ja. So ein bisschen wie mit Halsweh. Ja, also was witzig ist, weil mir geht ja sonst immer alles sofort unter die Haut. Ja. Aber es gibt einfach zwei Dinge in meinem Leben, für die ich sowas von überhaupt nicht anfällig bin. Ja, also erstens Meriokratie, ja, und zweitens Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen. I don't know. These two things. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Ich wollte es nur dazu gesagt haben.
Wenn ihr was auf der Folge mitnimmt, dann
dann das bitte. Na gut, zurück zum Tokenismus. Ja, weil den möchten wir noch verstehen heute. Was ist das Problem? Ja, das Problem ist ja, dass das mit dem, wenn du dich anstrengst, dann kannst du es zu was bringen. Das sind ja nicht einfach die Regeln des Spiels. Ja, also das, was hier passiert, ist eine Technik für Ausschluss, sagt Rich, die ein Bild von Fortschritt produziert, ohne quasi die Struktur zu verändern. Ja, also sie schreibt, the false power which masculine society offers to a few women on condition that they use it to maintain things as they are. Also konkreter kann man es fast gar nicht sagen, ja, weil Tokenismus macht etwas mit dieser Frau, der er anbietet mitzuspielen, quasi. Ja, er drängt die Frau dazu, sich als besonders, unter Anführungszeichen, zu verstehen, als außergewöhnlich, als anders als die anderen, ausnahmsweise verdient, oder?
Ja, die Professorin.
Genau.
Sorry. Ja.
Und das, sagt jetzt Rich, hat eben drei ganz gefährliche Effekte. Ja, erstens, wer als besonders gilt, verliert die Verbindung zur eigenen Gruppe. Ja, also eine Bedingung für den Eintritt quasi in diese Männerdomänen, ja, ist es, die Gemeinsamkeit mit anderen Frauen zu verneinen. Ja, und vor allem ist vielleicht da auch dazu zu sagen, mit Frauen, die weniger privilegiert sind. Also das ist auch etwas, was Rich zusätzlich betont. Ja. Und zweitens, was ist der zweite Effekt? Ja, durch dieses Akzeptieren von Zuschreibungen wie stark, durchsetzungsfähig, karriereorientiert, damit schreibt die Tokenfrau ja genau die Regeln und die Methoden vor, die Frauen generell strukturell ausschließen. Ja, weil alle anderen Frauen, heißt das ja dann im Umkehrschluss, sind nicht stark, sind nicht durchsetzungsfähig, sind nicht karriereorientiert. Und drittens, und das ist jetzt weniger materiell gedacht, sondern eigentlich schon eher mehr epistemologisch, ja, also Tokenismus fordert von der Tokenfrau, dieses Outsider's Eye aufzugeben, das ich vorhin schon erwähnt habe, also diesen Blick von außen. Ja, das Outsider's Eye wird damit quasi zum Eintrittspreis. Ja, das aufzugeben kostet die Frau nämlich gleich zwei ganz essentielle Dinge, nämlich, habe ich eh schon erwähnt, ja, diese Verbindung zu anderen Frauen und zur eigenen Erkenntnisfähigkeit. Ja, also Rich formuliert das so, ja, losing her outsider's vision, she loses the insight which both binds her to the other women and affirms her to in herself. Das ist vielleicht der Moment, wo wir jetzt nochmal kurz zurückgehen können. Oder ich gerne nochmal kurz zurückgehen will, ja, weil vorhin, habe ich eh schon gesagt, hat Rich diesen Blick ja gerade als die Methode beschrieben, ja, das Ungesagte zu hören, die Leerstellen zu sehen, Muster zu erkennen. Ja, also wer integriert wird, ja, heißt das, verliert genau diesen Blick. Und damit eben die Fähigkeit, das System zu sehen, verändern zu können, anstatt es zu bedienen. Tokenismus dadurch, ja, durch das Aufgeben des Outsider's Eye, drängt also viele, viele Frauen aus dem Blick. Ja. Sie nennt arme Frauen, Women of Color, Kellnerinnen, Sekretärinnen, Hausfrauen, Prostituierte, ja, alte Frauen. Ja, und da geht es Rich eben nicht, also bei diesem Tokenismus, obwohl es hier um Karriere geht, hier geht es nicht um so individuelle Karriereleitern, Karrieregeschichten quasi, sondern es geht um eine Struktur der Unsichtbarmachung. Das heißt, Tokenismus stabilisiert Ordnung, indem er Sichtbarkeit selektiv verteilt. Am Schluss vielleicht noch dazu zu sagen, ja, ein Bild dafür, ja, für diesen Mythos der Special Women, nennt Rich die griechische Göttin Athene. Kennst du die Geschichte?
Nein. Also zumindest nicht, was jetzt damit was zu tun habe, Göttin.
Ich musste auch nachlesen, aber bei Athene war es ja so, Athene, also die, das ist die, also nachdem ihr Vater, also der Göttervater Zeus, ja, der hat damals ihre, okay, jetzt wird es kompliziert, ja, weil es gibt, glaube ich, es gibt keine Sprache, um auszudrücken, was ich jetzt erzählen möchte. Nachdem er ihre schwangere Mutter aufgegessen hat, weil er Angst gehabt hat, weil sie hatte einen Zwillingsbruder und der hätte ihn stürzen sollen, laut Orakel oder irgendwas. Ah. Und er hat dann ihre schwangere Mutter aufgefressen, um zu verhindern, dass eben dieser Sohn geboren wird. Aber dann hat er so starke Kopfschmerzen bekommen, dass quasi irgendein Typ seinen Schädel quasi aufgeschlagen hat. Und aus seiner Stirn quasi ist dann diese Athene entsprungen. Das heißt, Athene ist quasi das Bild schlechthin für ein Subjekt ohne weibliche Herkunftslinie. Nein, weil sie hatte quasi keine gebärende Mutter. Ja, also ohne Verbundenheit, ohne Geschichte. Und deswegen verwendet Rich sie da als Metapher quasi, als ein Subjekt, sagt sie, das perfekt integrierbar ist. Gerade weil es eben keine Verantwortung gegenüber anderen Frauen trägt, keinerlei Wissen über die eigene Herkunft hat. Und genau das ist ja eben das Bild, gegen das sich eben Rich am Ende der Rede noch einmal wehrt, ja, indem sie eben zeigt, was Athene nicht hat, ja, diese Geschichte, aber was andere Frauen sehr wohl haben, eben Geschichte. Ja. Also um das abzuschließen, ja, was braucht jetzt eine Frau?
Ja, warte mal, ich bin noch bei Athene. Das wäre ja richtig spannend rauszufinden, weil also die Idee ist ja, die Mutter war mit Zwillingen schwanger und der Sohn war, ne? Aber was ist, wenn sie gar nicht mit Zwillingen schwanger war, sondern mit einem Sohn, ja, Und dann hatte sie gegessen und dann hat Zeus sie quasi zu einer Frau gemacht.
Frau gemacht, ja.
Ja,
um dann, und das um dann zu verhindern, dass sie ihn stürzen kann. Ja, ja.
Mhm. Genau, genau, genau. Mhm. Und vor allem, und vor allem, was hieße das dann auch über, ja, halt genau, also über die Vorstellung quasi von, quasi aus einem Mann, der eine bestimmte Macht gehabt hätte, eine Frau zu machen, die quasi aber sozusagen dann Macht bekommt, weil Athen ist ja alles Mögliche, also der hat ja quasi jedes Symbol, was man haben kann, also Mutter, Fruchtbarkeit und Krieg und Beschützerin und alles zusammen, ja, aber halt ohne wirklich eine echte Frau zu sein, weil sie halt eben nicht diese, weil sie halt quasi, und das ist jetzt, also, ja, okay, gut.
Ja,
jetzt ist aber auch, was schreiben.
Schreib darüber was und recherchiere bitte, weil ich bin nicht dazu gekommen, weiter zu recherchieren, aber was ich schon gelesen habe, ist, dass es schon sehr viel damit zu tun hat, also diese Art der Entspringung, wie soll ich denn jetzt sagen, es gibt ja kein Wort, also wie Athene quasi in die Welt gekommen ist, weist schon darauf hin, dass, also auf ihre Funktion quasi, ja, also sie ist ja quasi eine Kopfgeburt, also sie ist eine Weib, also sie hat nichts mit Weiblichkeit zu tun, weil sie eben nicht auf einem weiblichen Wege quasi auf die Welt gekommen ist. Und das ist der Unterschied zwischen Kopf und Körper, ne? Also
ja,
das ist
genau, und wie inscribed ja die Idee, dass der Mann das Rationale aus dem Kopf gebiert.
Ja, genau.
Das, was der Mann produziert, ist, kommt aus dem Kopf.
Genau.
Und was die Frau produziert, kommt aus der Womb.
Genau. Genau. Ja. Also bitte, jetzt habe ich dir eine Aufgabe gegeben. Recherchiere das bitte für uns. Und falls jemand da draußen mehr weiß, als wir wissen, gerne in die Kommentare schreiben. Wir wüssten das gerne. Das finden wir spannend. Ja.
Ja, das ist total spannend. Also vielleicht schreibe ich da wirklich was und publiziere es gleichzeitig mit dieser Podcast-Ausgabe. Nee, weil es gibt ja eine Contemporary von Adrian Rich, die eine Comiczeichnerin, die Trina Robbins, das war die erste Zeichnerin von Wonder Woman. Und die hat auch so ein Women's Comics Kollektiv gegründet, wo Adrian Rich quasi auch ein, zwei Sachen dafür geschrieben hat, damals in den 70ern in Kalifornien. Auf jeden Fall war zu genau dem Zeitpunkt, also 70er, ja genau, vor allem 70er und 80er, natürlich diese Göttinnenfiguren und vor allem griechische Göttinnen, aber nicht nur, ja total en vogue im Feminismus. Das ist ja kein Zufall, dass Adrian Rich über Athene schreibt, weil es halt einfach rauf und runter gehandelt wurde als verschiedene Formen der Identifikation. Und was wollte ich sagen? Genau, und diese Trina Robbins hat nämlich auch ein Buch geschrieben über quasi so eine feministische Lesart von griechischen Göttinnen, die so ein bisschen auf den Kopf gestellt werden. Und da bin ich echt gespannt, ob da was zu dieser Geschichte drin ist. Okay, jetzt habe ich eine Aufgabe.
Siehst du, wir machen es immer nur komplexer mit unseren Folgen.
Ja, aber echt, sollte so aber eine einfache Folge werden.
Ja, ich hab's dir vorher gesagt. Na gut,
Leute,
ich wollte eigentlich...
wir versuchen es wirklich.
Ich wollte das Ganze jetzt nochmal nur kurz abschließen, weil es ist auch der Abschluss ihrer Rede. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, nämlich dazu zu sagen, ja. Also sie geht am Schluss nochmal natürlich zurück auf ihre, sowohl auf ihre Frage als auch auf die Antwort, die sie auf die Frage schon gegeben hat am Anfang. Ja, was muss eine Frau also wissen? Sie sagt, sie braucht Wissen als Gegenwissen gegen hergestelltes Unwissen. Das ist Nummer eins. Sie braucht Wissen über falsche Neutralität. Also überhaupt über den Gedanken, dass es sowas gäbe wie Neutralität, falsche Botschaften und Wissen über falsche Macht im Sinne von Tokenismus. Ja, und ganz wichtig bei ihr am Schluss, sie braucht auch Wissen über Frauen in der Geschichte, die immer schon anders gehandelt haben, als von ihnen verlangt worden ist. Ja, die laut waren, obwohl es gefährlich war, die Tabus gebrochen haben, die Solidarität praktiziert haben, da wo eigentlich Tokenismus sie zur Isolation hätte drängen sollen. Sie sagt, diese weibliche Geschichte existiert. Ja, und was eine Frau also wissen muss, sagt Rich, die Geschichte existiert und sie gehört ihr, nicht so wie bei Athene, als Beweis, dass es möglich war, und deshalb auch möglich ist. Und deswegen macht sie dann am Ende noch was für eine Abschlussrede eigentlich recht untypisch ist, oder zumindest sagt sie, es ist untypisch, was sie jetzt machen möchte. Ja. Sie ruft nämlich nicht zu einem Blick in die Zukunft auf, sondern zu einem Blick in die Vergangenheit. Ja. Und sie schreibt da, also vielleicht nur das Zitat zum Schluss, da ganz am Ende, redet sie eben die Frauen da direkt an und sagt, Zitat Anfang, try to be worthy of your four sisters. Learn about your history. Look for inspiration to your ancestors. If this history has been poorly taught to you, if you do not know it, then use your educational privilege to learn it. Learn how some women of privilege have compromised the greater liberation of women, how others have risked their privileges to further it. Learn how brilliant and successful women have failed to create a more just and caring society precisely because they have tried to do so on terms that the powerful men around them would have accepted and tolerated. Learn to be worthy of the women of every class, culture and historical age who did otherwise. Mhm. Ja, und sie nennt da auch einige Beispiele, ja, also von Anne Hutchinson über Mary Wollstonecraft bis hin zu den Grimke-Schwestern. Und das ist auch der Punkt, der, von dem wir aus dann, glaube ich, in der nächsten Folge erst dann weiterdenken werden, ja, weil genau diese Genealogie, also Frauen, die sich gegenseitig gehalten haben, unterstützt haben, sichtbar gemacht haben, das ist das, was dann Rich als dieses Lesbian Continuum bezeichnen wird. Nicht ganz ungefährlich, dieser Begriff, aber dazu eben das nächste Mal mehr. Ja, also die Rede in a nutshell, ja, eine Frau braucht Wissen über hergestelltes Unwissen, über Ideologie, über Tokenismus, über Leerstellen, das sagt sie, ist das Gegenmittel. Und die Methode dazu ist eben nicht einfach nur mehr lesen, sondern anders lesen. Ja, auf das Ausgelassene achten, das Ungesagte, dem Ungesagten zuhören, diskursive Muster erkennen. Und ich glaube, damit kommen wir dann auch jetzt schon zum letzten Schritt in dieser Folge, nämlich wollen wir noch mal kurz, ja, Rich mit Rich lesen, ja, also ihre eigene Methode quasi, ja, auf ihren eigenen Text anwenden. Wir haben es eh auch schon angedeutet am Anfang der Folge. Auch Rich produziert natürlich selbst Leerstellen. Magst du vielleicht dazu was sagen?
Ja, also ich finde es, also genau, um vielleicht auch da gleich anzuknüpfen, wo du geendet hast. Also erstmal, das ist ja genau das, was ich auch immer quasi kritisiere an so bestimmter Form von Frauengeschichte. Gerade dann, wenn Frauengeschichte es nicht schafft, überhaupt zu hinterfragen, warum schauen wir uns bestimmte Frauen an und welche, und also quasi, es hat ja einen Grund, warum wir zum Beispiel exceptional, also außerordentliche Frauen uns anschauen. Ja. Ja. Und das ist, weil wir gelernt haben, dass außerordentliche Männer in der Vergangenheit so das Ziel sind für Erinnerungskultur. Ja. Also wir schauen uns Bismarck an und nicht den Bauer von nebenan. So. Also das ist ein ganz blödes Beispiel, aber ist ja so. Ja. Und genau das Gleiche, wenn wir dann genau das Gleiche in Frauengeschichte machen, Dann haben wir ein Problem, weil dann reproduzieren wir ja quasi Männergeschichte nur auf Frauenkörper. Und dann ist es ja keine subversive und verändernde Geschichte und das, was wir vielleicht eigentlich bräuchten. Ja. Und dann ist halt das Spannende, wenn man sich Richards Beispiele anschaut, dann sind es halt gebildete weiße Frauen. Genau, also sie, genau, wie du gerade schon gesagt hast, fällt halt, also das Gute ist, dass sie das jetzt zumindest acknowledge, also sie sagt ja, ich bin ja auch selber eine Tokenin und ich habe einen bestimmten Background und ich komme da nicht so einfach raus. Ja. Und man sieht es aber eben auch an bestimmten Sachen, die sie sagt. Und das ist zum Beispiel Mary Wollstonecraft. Ja. Mhm. Also ein schlechteres Beispiel de facto kann man eigentlich nicht bringen. Aber blöderweise braucht es solche Beispiele ja auch, um die Botschaft zu transportieren.
Ja, genau.
Also wenn jetzt irgendeine unbekannte Person gehabt hätte, dann hätte es nochmal 10 Seiten gebraucht, um zu erklären, wer diese unbekannte Person ist und den Kontext davon. Und mit dem einen Namen von einer bestimmten Person, das ist ja de facto nur ein Name, den man aufruft, der was Bestimmtes symbolisieren soll, Mary Wollstonecraft zum Beispiel, geht es halt ganz schnell sozusagen die Zuhörenden mitzunehmen zu dem Argument, was sie machen will.
Ja,
aber genau das ist ja diese Schnelligkeit, dieses... Genau. Augenscheinlich einfach ist ja genau das Problem. Hm. Wo wir wieder bei Laclau wären, kommen nicht weg von Laclau.
Kommen wir sowieso nicht.
Ja, weil de facto ist es ja genau das. Also wenn wir damals bei Laclau gelernt haben, dass Hegemonie dadurch hergestellt wird, dass etwas, was eigentlich nur ein Partikular ist, also ein Einzelteil, und so tut, als könnte es für alle anderen sprechen, das ist ja nichts anderes wie Exceptional Women's History.
Ja.
So zu tun, als könnte irgendeine außerordentliche Frau, die durch Zufall vielleicht ganz viel Glück hatte und doch gegebenenfalls so ein bisschen im System mit und ein bisschen nicht mitgespielt hat, als könnte die irgendwie Frauen repräsentieren, ist Hegemonieherstellung. Und zwar von einer bestimmten Art von Frauen, in dem Fall eben eine weiße, gebildete Mittelklassefrau. Genau, das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte, aber es kam gerade sehr natürlich aus mir raus.
Das war der spontane Beitrag?
Genau, der nicht so spontane Beitrag ist, also ich habe natürlich vorher ganz am Anfang schon mal Audre Lorde angesprochen. Und das Spannende ist ja, dass man könnte sich nicht vorstellen, dass Audre Lorde die gleiche Rede gehalten hätte können. Hätte, du weißt, was ich meine. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Genau, und es liegt ja daran, dass es für Lorde in einem bestimmten Kontext, in dem quasi diese beiden Frauen gleichzeitig gelebt haben, es nicht möglich war, dass eine narzisstische und von Krankheit geplagte Frau als Token für irgendwas hergenommen werden könnte. Ja. Und was ich auch total spannend finde, jetzt als ich nochmal quasi nachgelesen habe zu Adrienne Rich, ist, dass Adrienne Rich auch eine Form von Behinderung hatte, nämlich hatte, seit sie jung war, schon Rheuma. Mm. Und sie hat es aber verheimlicht. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise im System mitspielen wollte, um eine bestimmte Form von Macht zu haben. Weil es gibt ja Gründe, warum man bestimmte Formen, zum Beispiel von unsichtbarer Behinderung, verheimlicht.
Ja.
Also nur um vielleicht auch nochmal den Blick hinzuweiten zu, also weg von Race etc., das halt, und auch weg von, ihre Beispiele waren ja vor allem Klasse und Race.
Ja.
Aber dass eben auch so Sachen wie unsichtbare und natürlich auch sichtbare, aber in ihrem Fall eben unsichtbare Behinderung auch eine Form von Leerstelle eigentlich ist, weil sie darüber genau nicht spricht.
Ja.
Genau. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie wir den Übergang machen sollen. Hier steht in unserem Skript steht Überleitung. Und ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen.
Du, so, im Skript ist es rosa, das heißt, es ist dein Part.
Na, okay, gut. Nur zur Info, ich habe nicht immer rosa. Rosa ist die Person, die nicht in der Folge zuständig ist und was sagen muss. Wir dürfen beide rosa sein.
So ein bisschen Einblick hinter die Kulissen hier.
Ja, genau. Okay, ich lese mal vor, vielleicht fällt mir was ein. Das haben wir noch nie so gemacht, witzig. Also hier steht Überleitung zum Beispiel. Hier wird nur angedeutet, Heterosexualität ist ein, in Anführungszeichen, natürlicher Zustand und institutionalisiert. Und was das genau heißt, schauen wir uns in der nächsten Folge an.
Das war eh schon eine super Überleitung. Ich finde, ich habe das toll hingeschrieben.
Steht ja wunderbar da. Ja, ich habe mich nur gefragt, wie wir jetzt quasi zurück zur Sexualität kommen, weil de facto kam das ja, also... Ich finde es ja ein bisschen spannend, weil, genau, auf jeden Fall, ist ja die Art und Weise, wie Adrienne Rich über Frauenverbindungen nachdenkt. Und das Beispiel mit Athene hat ja schon was mit Reproduktion zu tun. Und Reproduktion ist natürlich eingebettet in Vorstellungen von Sexualität. Und dann ist es ja ganz spannend, sich jetzt anzugucken, wie sieht sie Reproduktion und die Erschaffung von Gemeinschaften und von Ancestry, also von Ahnenschaft und Fortbringung auf eine lesbische Art und Weise. Das war jetzt die Überleitung.
Weil genau das wollen wir uns ja in der nächsten Folge dann anschauen. Also das, was ich auch vorhin angesprochen habe, wo ich gesagt habe, ich werfe jetzt einfach zwei Begriffe mal in den Raum, weil sie auch ein bisschen in der Rede so in den Raum geworfen werden, ohne wirklich erklärt zu werden. Nämlich auf der einen Seite quasi im selben Atemzug, ja, Mutterschaft und Heterosexualität. Also das sind bei ihr diese beiden Beispiele, auf die sie eben, und das ist aber auch, glaube ich, kein, also nicht jetzt, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, es ist sicherlich verkürzt aufgrund des Mediums, ja, dieser Rede. Aber was ich hier interessant finde, ist, wir haben jetzt gesagt, diese Rede stammt von 1979 und der Text, den wir nächstes Mal lesen werden, der ist veröffentlicht worden 1980, aber eigentlich entstanden ja schon vorher. Na, also der Text wurde ja schon geschrieben von ihr vor 1979. Das heißt, sie wusste schon, was sie sagen möchte. Sie wusste, was ihre Position ist. Und sie hat es aber in der Rede nicht verbalisiert. Also wir kriegen einfach überhaupt keine Information über diese, also über die Institution Heterosexualität, was das mit Mutterschaft und vielleicht auch mit Reproduktion zu tun haben könnte und vor allem auch nicht, was das mit Lesbian Existence oder Lesbian Continuum zu tun haben könnte. Aber genau das werden eben unsere beiden Themen im ersten Teil der nächsten Folge sein. Weil, womit wollen wir das in der nächsten Folge dann eigentlich in Verbindung bringen? Weil jetzt haben wir doch diesen sehr konstruktivistischen, materialistischen Blick jetzt aufgemacht auf die Frage nach der Frau und was sie wissen muss.
Genau, also das heißt, ich komme nicht wieder. Also eigentlich kommen wir genau dahin, warum ich quasi vor diesem Punkt stehe und sage, hey, wie komme ich jetzt von Frau zur Sexualität? Weil de facto geht es ja darum.
Ich glaube, wir müssen gar nicht über Sexualität reden, sondern über das Subjekt.
Ja darüber, wir sprechen ja darüber, was heißt es, über die Frau als feministisches Subjekt nachzudenken.
Genau.
In einer bestimmten feministischen Tradition.
Das ist
die ja genau weiß, dass Sexualität entscheidend dafür ist, wie wir über Frauen nachdenken.
Ja,
und dass ich das nicht automatisch in meinem Kopf habe, dass für mich nicht automatisch Sexualität und das Nachdenken über Sexualität mit Frau verbunden ist, ist ein Produkt der heterosexuellen Matrix. Und darüber sprechen wir.
Genau, ja. Also das, was ich auch vorhin, ich gehe wieder zurück, ja, also was ich vorhin angesprochen habe, gesagt, nur ein Satz zum Wort Frau. Ja, wir haben das jetzt einfach in dieser Folge so übernommen, weil Rich von der Frau spricht und an Frauen sich richtet und von weiblicher Geschichte und so weiter spricht. Aber, und das in einen Zusammenhang mit Heterosexualität stellt, aber nicht den Begriff der Frau in einer Art und Weise dekonstruiert, wie wir das zum Beispiel von Butler jetzt auch schon gewohnt sind aus den letzten Folgen. Und genau das. Diese Brücke schlagen wir dann wieder in der nächsten Folge, um quasi wieder zurückzukommen auf das, was wir angekündigt haben, dass wir vielleicht machen wollen. Und wir machen es jetzt wirklich. Ja? Nämlich noch einmal Butlers Begriff der heterosexuellen Matrix ein bisschen auseinander zu nehmen und zu erklären. Das war's. Yes. So.
So. Doch wieder länger geworden, als wir dachten.
Du kannst die Outro jetzt sehr kurz machen und dann...
Genau, Outro. Vielen lieben Dank, dass ihr bisher hier mitgehört habt, dass ihr weiterhin unsere Ausuferungen, die immer sprunghafter werden, ihnen weiterhin folgt. Ja, gut, dass wir bald zu der Reda kommen, weil dann erklärt sich einiges.
Ja.
Genau, deswegen bleibt dabei und um genau diese zukünftigen Folgen auch nicht zu verpassen, abonniert uns doch überall, wo ihr uns abonnieren könnt und seid es auf eurer liebsten Podcast-Plattform und schaltet da am besten auch Notifications ein, damit ihr hört, wenn eine neue Folge raus ist. Und folgt uns auf unseren diversen Social Media und nicht nur Social Media Kanälen, sei es Newslettern oder eben Instagram. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch noch mehr unterstützen, zum Beispiel indem ihr den Instagram-Beitrag oder auch die Folge direkt teilt und an Leute schickt. Ihr könnt sie auch, ja, ich überlege gerade, also gerade wenn wir mit Leuten sprechen, die im Uni-Kontext unterwegs sind, ich glaube, unsere Folgen eignen sich wirklich sehr gut dazu, auch an Studierende weiterzugeben. Wenn ihr also zum Beispiel in einer Fachschaft aktiv seid, wenn ihr selber Studierende seid, dann schickt es doch einfach über eure Verteiler oder irgendwelche Gruppen. Genau, und helft uns, dass der Podcast noch eine größere Zuhörerschaft erreicht.
Genau. Supi. Ja. Perfekt. Damit haben wir es doch geschafft, irgendwie heute abzuschließen. Perfekt. Dann danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal.
Genau. Bis
Tschüss.
Dann.
Tschüss. Baba.